Habt ihr euch schon mal überlegt, was so bei einer Umarmung oder bei einer Begrüßung alles schiefgehen kann? Vielleicht kennt ihr das, dass man jemandem begegnet so und man kennt sich auch schon ein bisschen länger, aber man weiß noch nicht so ganz genau. Ist man schon so auf diesem Level, wo man sich schon umarmt oder eher, wo man sich noch so die Hand gibt so und dann gibt der eine die Hand so und der andere will schon umarmen und es wird irgendwie total awkward und peinlich. Und es kann eine Menge schiefgehen dabei, so gerade so, wenn es ums Thema Schwiegereltern oder sowas geht. Ich spreche aus Erfahrung, es kann zu peinlichen Momenten führen und Situationen. Bei einer Umarmung kann eine Menge schiefgehen. Sogar so viel, dass ein Theologe namens Miroslav Volf vom Drama der Umarmung in 4 Akten spricht. Sich zu umarmen ist ein Drama, das sich in 4 Akten abspielt. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber bei jeder Umarmung, die ihr macht, ist das so. Wir gehen sie mal zusammen durch. Der Schritt 1 bei jeder Umarmung, ich stelle mich hin und ich öffne die Arme. Erstmal stelle ich mich hin, ich gehe von mir aus und ich öffne meine Arme. Und was ich in dem Moment mache, es gibt große philosophische Abhandlungen, aber nur ganz kurz, was ich da in dem Moment mache ist, ich biete dem anderen an, dass er in meine personal bubble, in meine Privatsphäre, in meinen Raum eintritt. Ich mache ihm sozusagen die Tür auf und ich erlaube ihm, dass er ganz nah kommt. Schritt 2, oft vergessen, aber sehr wichtig. Schritt 2 ist, ich stelle mich hin und dann warte ich erstmal ab. Ich warte ab, ob der andere das erwidert oder ob der andere irgendwie mit verschränkten Armen stehen bleibt oder mir die Hand geben will oder was auch immer. Ich warte ab. Ich bin nicht invasiv, ich bin nicht, dass ich einfach hinkomme und jemanden in die Arme schließe. Das kann man auch mal machen, wenn man sich gut kennt. Aber damit es wirklich auf Gegenseitigkeit beruht, stelle ich mich erstmal hin, verletzlich mit offenen Händen und Armen und warte ab. Schritt 3 ist dann die Umarmung selbst. Und das Schöne dabei, wenn man drüber nachdenkt, man ist sowohl aktiv ein Umarmer und man wird aber auch gleichzeitig passiv umarmt und umschlossen. Ich finde es ein ganz schönes Bild, sich zu umarmen. Und dann Schritt 4, ganz wichtig, man verschmilzt ja nicht, sondern man umarmt sich, man lässt wieder los und man geht auseinander und jeder geht seine Wege und man hatte diesen Moment, wo man sich gegenseitig Raum gegeben hat, ohne dass man der andere geworden ist oder sowas, aber eben doch so, dass man eine sehr persönliche, private Begegnung hatte. Warum erzähle ich euch, wie Umarmen funktioniert? Weil es eine ganz, ganz schöne Metapher dafür ist, was bei uns geistlich und theologisch hinter dieser Vision steht, von der wir hier träumen in dieser Kirche. Wir glauben, dass Gott hier genau an diesem Ort, in dieser Kirche, nicht nur Menschen umarmen will, sondern dass er uns die Arme öffnen will. Und dass er uns die Arme öffnen will, um Leute willkommen zu heißen, um Leute anzunehmen, um Leuten hier Raum zu geben. Und wir glauben sogar, dass hier Dinge zusammenkommen sollen und in so einer Umarmung sich wiederfinden können sollen, mit denen man normalerweise nicht rechnen würde. Wo man nie für möglich halten würde, dass diese Dinge tatsächlich zusammenpassen und zusammenkommen könnten. Reinhard wird dazu später noch mehr erzählen. Aber warum glauben wir das? Der Grund ist, weil diese Grenze zu überwinden, sich auf anderes einzulassen, diese Logik zu durchbrechen von wir und die, das ist etwas, was das Kerngeschäft von Gott ist. Wir glauben an einen Gott und wir glauben mit der Bibel an diesen Gott, haben wir in den letzten Predigten gehört. Und die große Story von diesem Gott und dieser Schöpfung ist die, dass dieser Gott Gemeinschaft mit seinen Geschöpfen möchte, mit den Menschen, mit uns, obwohl hier bei uns so viel Zerbruch ist, so viel kaputt ist. Und Gott, der immer wieder in neuen Anläufen versucht, runterzukommen, uns nahe zu kommen, bei uns zu sein und der immer wieder versucht, das, was zerbrochen ist, zu kitten und heil zu machen, das, was auseinander ist, wieder zusammenzufügen. Versöhnung ist ein Stichwort, das die Bibel da nennt, oder Frieden schaffen. Und diese Story geht so, dass der Höhepunkt im Neuen Testament, wir gehen darauf zu, an Ostern ist, an einem Ort am Kreuz, wo Gott all das, was Hass und Unfriede und Unversöhntheit und Zerbruch erzeugt, auf sich nimmt und wir all das loswerden können bei ihm und ihm abgeben können. Wir glauben an einen Gott, der sich in Jesus als Mensch ans Kreuz hat schlagen lassen und die Arme weit aufgemacht hat und dort hängt. Wer die Arme öffnet, macht sich verletzlich und einlädt, dass wir uns von seiner Gnade und Liebe umarmen und umschließen lassen. Aber wie genau hat er das gemacht? Nochmal konkreter. Es gibt einen Text, der davon spricht, dass Jesus es nicht im Himmel ausgehalten hat, sondern zu uns kommen wollte. Obwohl Jesus, er, Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles, er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Die Story von diesem Gott ist die, dass er wir wird, dass er diesen Graben überwindet zwischen uns, dass er es im Himmel nicht aushält und dass er kommt und dass er uns rettet, dass er uns versöhnt, dass er Frieden schafft hier, aber nicht, indem er vom Himmel aus irgendwie die Rettungsschläuche runterwirft oder ein Rettungskommando von oben nach unten fährt oder sowas und uns dann hochholt in eine heile Plüschwelt oder sowas, sondern er wird Teil von dieser Lebenswirklichkeit, von dieser Realität. Und mitten hier drin, in dieser Unversöhntheit, in diesem Unfrieden, ist er, macht die Arme auf. Und all das bringt ihn letztendlich ans Kreuz. Wir glauben also an einen Gott, der die Grenze schlechthin überwunden hat. Nämlich die zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott und Mensch. Und was hat das mit uns zu tun? Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth, das ist der nächste Text. In Jesus Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt. Das haben wir gerade gehört. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkündigen. Das heißt, das, was dort einmalig passiert ist, hat Gott der Kirche als Job gegeben, weiterzuführen. Dieses Versöhnungshandeln, dieses Versöhnen, diese Botschaft davon, dass es möglich ist. Das ist das, was eigentlich doch überhaupt nicht zusammenpasst. Himmel hier, Erde dort, Gott hier, Mensch dort, dass das zusammenkommen kann. Und das ist die Hoffnung auch der Bibel. Das letzte große Bild der Bibel in der Offenbarung ist, dass wie der Himmel auf die Erde endgültig einbricht und die beiden endlich eins sind. Und es kann aber jetzt schon passieren und wir glauben, dass Kirche eben der Ort ist, wo Jesus heute noch die Arme ausbreiten und wortwörtlich die Welt versöhnen und umarmen will. Und der Ort ist die Kirche. Das ist unsere Job Description. Das heißt nicht, dass man alles toll findet und irgendwie sich so eine heile Plüschwelt schafft, Schwamm drüber, ist egal, was du glaubst oder was du denkst oder wie auch immer. Es geht nicht um Beliebigkeit, aber es geht darum, Grenzen zu überwinden. Dazu müssen wir sie erstmal anerkennen. Und es gibt viele Grenzen und Sollbruchstellen um uns herum, wo Dinge kaputt gehen, wo Dinge sich voneinander abschotten. Es fängt in Beziehungen, in Familien an, bei unserer Unfähigkeit, beieinander zu bleiben. Es geht weiter natürlich in unsere Nachbarschaften, in die Städte, in die Haushalte. Ich weiß immer nur die Zahl von Stuttgart, aber in Hamburg wird es ähnlich sein, dass in der Innenstadt 60% der Haushalte inzwischen Single-Haushalte sind. Menschen leben relativ viel allein, abgeschottet, in nicht geheilten ganzen Beziehungen. Ich glaube, dass Kirche der Ort sein sollte, an dem wir diese Grenzen anerkennen, wo wir Buße dafür tun auch, dass wir schon immer Teil des Problems sind. Wir sind hier verstrickt in diese Welt und wir sind nicht Gott. Aber Kirche kann auch der Ort sein, wo wir uns mit hineinnehmen lassen in die Lösung des Problems. Gott gibt uns diesen Job, dieses Amt, Versöhner zu sein, Friedensstifter, Grenzüberwinder. Und es fängt eben damit an, dass wir eine Haltung einüben, die sich dieser Logik entzieht, dieser Logik von wir sind hier die Richtigen, die richtig glauben, die das Richtige meinen, sich richtig anziehen oder was auch immer, wir hier und die dort. Wer auch immer die sind, da gibt es momentan weltpolitisch viele Beispiele, wie diese Grenzen eingeteilt werden in wir und in die. Europa, das irgendwie zerfällt oder eine Mauer, die gezogen wird oder was auch immer. Es ist immer diese Logik von wir und die und wir müssen uns von denen fernhalten. Und diese Logik ist am Kreuz zerbrochen und durchbrochen von Gott selbst, indem er eben Teil von uns geworden ist, obwohl er dort war, woanders war, in unsere Lebensrealität gekommen ist. Und ich glaube, dass wir dieser Logik etwas anderes entgegensetzen können, indem wir immer mehr Wir-Orte schaffen. Immer mehr Orte, an denen eben wir dem anderen Raum geben. Indem wir Räume schaffen, wo Menschen sich begegnen, sich umarmen. Die Frage an dich ganz konkret als Einzelperson. Gehst du mit verschränkten Armen durch die Welt? Oder entscheidest du dich immer mal wieder, dich dem anderen, dem Fremden, vielleicht auch dem, was Angst macht, auszusetzen und die Arme zu öffnen? Schritt 4. Es geht schon noch wieder darum, man darf sich dann auch wieder lösen. Es geht nicht um Verschmelzung oder sowas, ja? Aber es geht darum, dass man zusammenkommen kann, dass man es schafft, beieinander zu bleiben und sich gegenseitig Raum zu geben. Das kann für verschiedene Leute ganz viel Verschiedenes heißen. Für Liturgiefans und Traditionsliebhaber kann es heißen, ehemaligen Jesus-Freaks-Anhängern seine Kirche zu überlassen und darüber nachzudenken, wie wir diese Empore gestalten. Es kann heißen, dass wir in einem Sprachcafé anbieten, dass Menschen zusammenkommen können oder beim interkulturellen Abendessen Menschen zusammenkommen, einfach um einen Tisch. Das ist so ein sehr guter Wir-Ort, ein Begegnungsort. Und man jetzt nicht für Zeit und Ewigkeit zusammenbleiben muss, aber dass es diese Momente gibt, in denen man eben zusammenkommt und in denen man sich Anteil am Leben gibt, indem man den gleichen Raum teilt. Und warum gerade in dieser Kirche? Wir glauben, dass gerade diese Jerusalem-Kirche quasi prädestiniert ist dafür. Es steckt schon im Namen drin. In den Nachrichten hören wir von Jerusalem in erster Linie dann, wenn es mal wieder nicht geklappt hat. Wenn mal wieder irgendwo was hochgeflogen ist oder explodiert ist und wenn irgendwo jemand aus dieser Logik von die Bösen und wir Guten versucht hat, die zu entfernen oder zu beseitigen. Aber biblisch gesehen ist Jerusalem eigentlich diese Hoffnung darauf, dass es möglich ist, dass ein Zusammenkommen und Beieinanderbleiben in Frieden und in Versöhntheit tatsächlich möglich ist. Das ist die Hoffnung, auf die wir hinzuleben. Das ist nicht Optimismus, dass wenn sich alle am Riemen reißen, es schon irgendwie geht. Sondern es funktioniert nur dann, wenn wir uns alle anerkennen, dass wir erstmal alle in der gleichen Situation sind vor Gott. Dass wir diese Versöhnung nötig haben. Und daraus können wir mitgenommen werden in diese Bewegung von Gott in die Welt. Und es macht eben Sinn, das hier an dieser Jerusalemkirche zu leben und zu lernen. Es macht auch deswegen Sinn, dass hier der interreligiöse Dialog beispielsweise in Hamburg verortet ist. Dialog kann nur dann funktionieren, wenn ich tatsächlich was zu sagen habe. Wenn ich einen Standpunkt und eine Meinung vertrete, sonst gibt es nichts, worüber man reden müsste. Aber Dialog heißt eben nicht, dass ich einfach dem anderen irgendwas hinrede oder sowas, sondern dass ich ihm zugestehe, dass auch er einen Standpunkt und eine Meinung hat. Und auf dieser Basis können wir Räume schaffen, dass wir uns begegnen, uns treffen, uns austauschen, wir Räume haben. Also nicht Beliebigkeit, aber dieses große Projekt, in das Gott uns mit hineinnimmt, die Arme immer mal wieder aufzumachen. Auch wenn wir uns da natürlich verletzlich machen. Die Arme zu öffnen und Menschen Raum anzubeten. Ausgehend davon, dass Gott der ist, der die Arme schon längst geöffnet hat und Grenzen überwunden hat. Und ich glaube, dass es der schönste Auftrag der Welt ist. Auch für uns vielleicht ein bisschen deutsch zurückhaltend geprägte, die gerne die Hand geben. Aber zumindest in diesem übertragenen Sinne, um armer zu werden. Wir dürfen auch wieder loslassen, aber erstmal zu üben, die Arme zu öffnen, Menschen Raum anzubieten, einen Raum zu geben. Und das möchten wir als Gemeinde lernen und leben, und zwar hier an diesem Ort. Und wie wir das machen, das erzählt uns jetzt Reinhard.
Ich möchte euch in einen Traum mit hineinnehmen, in eine Vision. Eine Vision hier für diese Jerusalemkirche, für diesen Ort. Ich möchte mit euch träumen von einer Jerusalemkirche, in der Menschen die Liebe Gottes erfahren können und von der die Liebe Gottes ausstrahlt in die ganze Stadt. Von einem solchen Ort träumen wir hier. Wir träumen von einer Kirche der Zukunft. Wir träumen von einer Kirche, die relevant ist für uns, unsere Freunde und für die ganze Stadt. Und wir wollen, dass dieser Traum Wirklichkeit wird. Deshalb haben wir uns mit den drei Gemeinden, die hier in diesem Ort ihre geistliche Heimat haben, schon vor Monaten auf den Weg gemacht, haben unsere Arme geöffnet, haben uns kennengelernt. Und in den letzten Wochen ist eine Vision entstanden, die wir entwickelt haben und zu Papier gebracht haben. Die Vision einer lebendigen, einer geistvollen und einer einladenden Kirche. Visionen brauchen Unterstützung. Visionen können nur Wirklichkeit werden, wenn viele mittun, wenn viele mithelfen. Und wir wollen von dieser Vision heute hier erzählen, weil wir euch gewinnen wollen, als Mitmacher, als Multiplikatoren und als Unterstützer. Ich denke, dann kann etwas wirklich Großes daraus werden. In dieser Jerusalemkirche haben drei Gemeinden ihr geistliches Zuhause. Die Jerusalemgemeinde, die Immanuel-Gemeinschaft und die Projektgemeinde Jesus Friends. Wir sind ziemlich unterschiedlich. Aber wir haben entdeckt, dass wir einander wertschätzen können. Und dass diese Vielfalt ja auch eine Stärke ist. Denn die Menschen um uns herum in der Nachbarschaft, in Eimsbüttel, in Hamburg, sind ja auch sehr vielfältig. Unsere Vielfalt ist eine Stärke, um Menschen auf unterschiedliche Weise die Liebe Gottes erfahrbar zu machen. Wir haben darüber hinaus festgestellt, dass so unterschiedlich wir sind, wir als Mitglieder und Freunde dieser Gemeinden doch etwas sehr Eigenes und Besonderes mit diesem Ort hier verbinden. Jeder hat da so seins. Wir sind irgendwie an diesen Ort gekommen und schätzen das. Und dieser Ort berührt uns. Und wir sind auf je unterschiedliche Weise doch der Überzeugung, dass Gott etwas mit diesem Ort, mit dieser Kirche mitten in Hamburg vorhat. Was ist unsere Vision? Was glauben wir, was Gott hier vorhat? Was ist es, wozu wir Sie und euch zum Träumen einladen? Wir sind hier in der Jerusalemkirche. Und Jerusalem, dieser Name, weckt bei den Menschen in der ganzen Welt eine Sehnsucht. Eine Sehnsucht nach Versöhnung und Verständigung. Wer Jerusalem hört, denkt an das nahöstliche Jerusalem, an diese Stadt und denkt an die unterschiedlichen Religionen und Kulturen, die da zusammenkommen, an diese unendlich schönen, aber auch diese konfliktreiche Wirklichkeit. Wir denken aber, wenn wir Jerusalem hören, auch an etwas anderes, an dieses himmlische Jerusalem, von dem die Bibel spricht, diese konkrete Utopie, diese Hoffnung, die wir haben. Nicht ein netter Optimismus, sondern eine wirkliche Hoffnung, mit dem wir hier in dieser Welt Versöhnung leben können und aufeinander zugehen können und Versöhnung aus sind. Beide Seiten, diese Wirklichkeit in unserer Welt und diese geistliche Hoffnung hat in der Jerusalemkirche hier ihren Platz. Zum einen nehmen wir schon jetzt diese Wirklichkeit ganz konkret auf und arbeiten daran und packen an, damit diese Welt anders wird. Gleichzeitig tun wir dies in der Kraft dieses himmlischen Jerusalems, dieser Verheißung, die uns gegeben ist. Und glauben daran, suchen und ermöglichen einen Ort, wo wir uns trösten können und wo wir uns von dieser Vision, von dieser Hoffnung immer wieder neu inspirieren lassen. Denn es gibt und wird immer wieder Rückschläge an dieser Stelle geben. Mehr denn je brauchen wir in unserer Welt solche Orte. Also wer Jerusalem hört, denkt an eine Wirklichkeit und eine Hoffnung, an einen Friedensort. Wer Jerusalem hört, denkt auch an einen Ort der Begegnung. An einen Ort, wo Menschen zusammenkommen, die vielleicht ganz anders leben, ganz anders glauben, ganz anders denken. Jerusalem weckt in uns eine Sehnsucht nach Frieden. Der ewige Gott ist uns Menschen begegnet um mit uns in einen Dialog zu treten. Deshalb glauben wir, dass diese Versöhnungsarbeit, dieser Frieden nur im Dialog, indem wir aufeinander zugehen, uns umarmen und miteinander sprechen, Wirklichkeit werden kann. Ein solcher Begegnungsort soll diese Jerusalemkirche sein. Und wir träumen also von einer Jerusalemkirche, die ein Friedensort ist und ein Ort der Begegnung. Für uns, für unsere Freunde und für die ganze Stadt. Was heißt das konkret? Wir haben als drei Gemeinden in unserem Prozess, wo wir gesucht haben, wo ist eigentlich der rote Faden bei uns, 5 Felder ausgemacht. 5 Felder, die schon jetzt stattfinden. Das ist das, was wir schon jetzt leben, aber was, wovon wir träumen, was in Zukunft noch viel mehr sein könnte. Das erste, ein Dialog untereinander. Hier an diesem Ort, an dieser Kirche, haben 3 Gemeinden ihre geistliche Heimat. Ein ökumenisches Miteinander. In diesem Miteinander von unterschiedlichen Glaubenstraditionen werden nicht nur wir selbst bereichert durch die, die anders glauben, sondern das gibt gleichzeitig auch Kontaktflächen, dass andere auf ihre je eigene Weise Glauben kennenlernen können. Hier ist also ein Ort, wo Glaube unterschiedlich gelebt wird. Das ist eine Bereicherung für uns und für andere, die auf der Suche sind nach Glauben. Hamburg ist eine Stadt, wo mehr als 60% der Menschen nur nicht mal mehr formell zur Kirche gehören. Wir wollen das, unseren Schatz des Glaubens mit ihnen teilen. Und die Welt ist bunt und unser Glaube ist vielfältig. Das ist eine der erste Möglichkeit des Dialogs, der hier stattfinden soll. Ein Ort, wo Glaube erfahren und erlebt werden kann. Nicht nur für uns, sondern für andere. Das zweite Feld ist der Dialog mit anderen Religionen. Schon von Anbeginn hat hier in dieser Kirche der Dialog mit Menschen, die ganz anders glauben und leben, seine Beheimatung. In erster Linie zwischen Christen und Juden. Der jüdisch-christliche Dialog. Aber in der Zwischenzeit auch mit Menschen muslimischen Glaubens. Von Anfang an hat ausgehend von diesem Ort hier in Hamburg, von dieser Kirche, der Dialog mit Menschen stattgefunden, die anders leben und glauben. Unser Beitrag zur Verständigung und zum Frieden hat hier seine Beheimatung. Und wenn er mich fragt, ich glaube, das ist eine der ganz großen, vielleicht die größte Frage, nicht nur unserer multireligiösen Stadt. Hamburg ist ja schon immer eine multireligiöse Stadt gewesen und ist es bis heute durch den Hafen. Dass eine Schlüsselfrage ist, wie wir miteinander auf unserem Globus, in unserer Welt, uns einander begegnen können, die wir unterschiedlich glauben und leben. Hier gibt es eine lange Tradition, eine Kernkompetenz und einen Erfahrungsschatz für dieses Thema. Diesen Dialog meinen wir, wenn wir sagen, das hier soll ein Friedensort, ein Ort der Begegnung sein. Und wir meinen, es geht um einen Dialog zwischen Kirche und Stadt. Wir sind hier mit dieser Kirche mitten in der Stadt, mitten in Hamburg, an einer tollen Stelle, Schanze, Harvestehude, Eimsbüttel, hier dieser Verkehrsknotenpunkt Schlump, ganz in der Nähe von der Universität. Eine Schlüsselposition. Das urbane Umfeld bietet eine Fülle von Möglichkeiten, sich zu beteiligen, sich auf Kunst und in Kunst und Kultur zu begegnen. Da wollen wir mitmischen, wollen diesen Raum öffnen für Kunst und Kultur. In der Kunst ist man auf der Suche nach Wahrheit. Wir können uns einklinken mit den Talenten und Gaben, die Gott uns als Kirche gegeben hat, das da mitzumachen. Aber das urbane Umfeld erinnert uns auch daran, dass eine Großstadt wie Hamburg voller sozialer Herausforderungen steckt. Davor können wir uns nicht verstecken. Vor 2 Jahren ist hier während des Gottesdienstes plötzlich die Tür aufgegangen und eine Gruppe von über 20 Geflüchteten ist in den Gottesdienst gekommen. Die Menschen sind da, die Herausforderungen sind da. Wir können uns als Kirche an der Stelle nicht verstecken. Wir müssen als Kirche in den Dialog treten, in das Gespräch und dann ins Handeln kommen, konkret anpacken, uns zu engagieren. Das ist der dritte große Dialog, den wir hier pflegen wollen. Und die Jerusalem-Gemeinde und Kirche hat eine lange Tradition damit, dass das Glaubenszeugnis und diakonische Arbeit die Mission der Kirche bis heute ist und auch in Zukunft sein wird. Ein vierter Punkt. Der Dialog mit der Zeit. Wir sind auf der Suche nach der Kirche der Zukunft. Wie können wir Tradition in diesem tollen alten Gebäude und Innovation und zeitgemäßes Kirchesein miteinander verbinden? Glaube kann sich so vielfältig ausdrücken. Und diese Vielfalt wird schon jetzt in der Jerusalemkirche gelebt. Jeden Sonntag, das muss man mal sagen, finden ja hier in dieser Kirche drei Gottesdienste statt. Ein liturgisch geprägter, der Church Brunch für Studenten, junge Leute und Abend ein Abendgottesdienst mit Gebet und viel Liedern. Jeden Sonntag drei Gottesdienste. Die Welt ist unterschiedlich. Wie können wir in dieser Kirche auch, wie kann das deutlich werden, wie können aus dieser Kirche ein Ort werden, der zum Hereinkommen und zum Bleiben und Verweilen einlädt? Wir haben ja eine große Chance, diese Kirche zu gestalten, sind eingeladen worden, hier mitzutun, das mitzugestalten. Es ist dran zum Handeln. Wie können wir den Traum einer modernen, zeitgemäßen Kirche hier verwirklichen? Wir haben hier oben auf der Empore diese tollen, spektakulären Entwürfe von Studierenden der Hafen City und der Universität hier in Hamburg. Was davon können wir Wirklichkeit werden? Was kann Wirklichkeit werden? Mit anderen, mit Partnern, wer hat Lust, das hier zu gestalten? Die Studenten waren begeistert und hatten so viel Lust, hier etwas zu bewegen. Und ein letzter Dialog, für mich wahrscheinlich der spannendste Dialoge überhaupt. Der Dialog mit Gott. Das, was wir Glauben nennen, das, was wir Spiritualität nennen. Natürlich ist das unser Auftrag als Kirche. Wir wollen hier in dieser Kirche und ausgehend von dieser Kirche Menschen eine Möglichkeit bieten, einen Dialog mit Gott zu beginnen. Glaubensschritte zu unternehmen. Wir träumen von einem Ort, an dem alte und auch neue Formen des Glaubens und des Kircheseins ihren Platz haben. Menschen, das ist unser Traum, sollen hier in dieser Kirche einen Raum finden, Glauben für sich zu entdecken. Dass sie erfahren, dass sie von Gottes Liebe gehalten und getragen sind. Wir träumen von einer lebendigen, einer geistvollen und einer einladenden Kirche. Macht ihr mit? Wollen euch einladen, sie einladen, mitzumachen, Partner zu sein, Mitmacher, Multiplikator. Einladen, diese Kirche hier zu einem Ort des Friedens zu machen und zu einem Begegnungsort. Wir träumen von einer geistlichen, lebendigen und einladenden Kirche. Herzliche Einladung, mitzuträumen. Im Anschluss an diesen Gottesdienst wollen wir noch zur Elbphilharmonie gehen. Und das ist ja auch ein Ort, ein traditionsreicher Ort. Auf dem alten Kaispeicher ist ein spektakuläres Gebäude entstanden. Es hat ein paar Jahre gedauert, hat ein bisschen was gekostet, aber alle sind begeistert. Wir wollen von diesem Ort aus beten für Hamburg und wir wollen von diesem Ort aus uns auch neu inspirieren lassen. Wer Lust hat, darf gerne mitkommen. Wir haben noch 15 Tickets. Und ja, dass ich heute hier stehe, muss ich sagen, berührt mich auch. Wir haben vor über 15 Jahren angefangen, sind hier nach Hamburg gekommen, meine Frau und ich, um Gemeinde neu zu denken, neu zu träumen. Dass wir heute hier sind, mit so vielen Leuten, mit unserer Tochtergemeinde in Wilhelmsburg, dass wir an diesen Ort geraten sind, ist für mich kein Zufall, sondern ich glaube, da hat Gott seine Finger mit im Spiel und ich hätte es mir nie träumen lassen. Also heute gebührt alle Ehre Gott und euch als Mitmacher, die Unterstützer von unserem Gemeinschaftsverband und allen, die hier irgendwann auch ihre Zeit hatten, vielleicht schon längst nicht mehr da sind und trotzdem mit dabei sind. Gott segne uns auf diesem Weg. Amen.